Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen aktuellen Chip and Charge Zwischenruf hier auf meinsportpodcast.de. Wir wollen die Zeit bis zu den neuen Turnieren im Jahr 2019 überbrücken und wollen euch über Spieler unterrichten bzw. Karrieren nachzeichnen von Spielern und Spielerinnen, die in den letzten 20, 25 Jahren für Aufsehen gesorgt haben und die vielleicht heute nicht mehr die ganz großen Schlagzeilen haben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo André.
Wir haben jetzt natürlich dann aber einen Spieler, der heute noch präsent ist und nachdem eine Gruppe bei den ATP World Tour Finals in diesem Jahr benannt worden war. Wir haben Gustavo Kuerten und Gustavo Kuerten als Spieler, als vierten Spieler in unserer kleinen losen Reihe hier heraus genommen, um mal seine Karriere nachzuzeichnen. Philipp, warum hältst du Gustavo Kuerten als geeigneten Spieler, dass man dessen Karriere nochmal so ein bisschen näher beleuchtet?
Das eine ist klar, Sie kennen ihn alle für diese French Open Siege. Die sind, glaube ich, gerade uns hier in Zentraleuropa sehr in Erinnerung, weil es so ein bisschen der Grand Slam ist, neben Wimbledon, den wir natürlich zur perfekten Zeit mitbekommen. Und Kuerten war damals einfach eine riesige Geschichte, als er es erstmals gewann. Und es wird immer das Herz von seinem letzten French Open Sieg in Erinnerung bleiben. Dann, wenn man sich einfach seine Karriere anschaut, und ich muss zugeben, ich hatte das, obwohl ich sehr intensiv verfolgt habe, aber eben nie den Schritt zurückgemacht habe, hatte ich nie auf dem Schirm, wie erfolgreich er eigentlich außerhalb der Grand Slam gewesen ist. Er hat bei dem, was wir heute die Masters-Turniere nennen, einfach sehr, sehr erfolgreiches Tennis gespielt. Er hat sehr viele Turniere gewonnen oder mindestens die Finals erreicht und hat dort eine Karriere hingelegt, von der heute viele träumen können. Und dann das Dritte, er war so ein bisschen ein Vorreiter einer technischen Revolution. Über die können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und er hat damit das Tennis auf erstaunliche Weise mitgeprägt oder hat eine Vorschau auf das Tennis gegeben, was wir heute sehen. Und das bringt man mit ihm vielleicht gar nicht in Verbindung, weil man eben primär an die Ausstrahlung von Gugger Kuerten denkt und nicht unbedingt seine Rolle, die er in der Tennishistorie gespielt hat.
Über die Rolle in der Tennishistorie habe ich auch gar nicht nachgedacht, als ich an ihn dachte, als wir damals gesagt haben, okay, lass uns doch mal vier Spielerinnen und Spieler raussuchen, die so ein bisschen für Einfluss gesorgt haben. Meine Erinnerung an Gugger Kuerten und Gustavo Kuerten ist, dass er damals, als er 97 dann auf die Szene aufkam, und ich habe ihn vor dem French Open 97 halt nicht beachtet, das muss ich ganz offen zugeben, aber dass er für mich als einer der stylischsten Spieler in allen Facetten in die Erinnerung gegangen ist, dass er damals neben Patrick Rafter mein absoluter Lieblingsspieler war, dass er ein Tennis spielte, was man so damals noch selten sah, und das heute ja vielleicht auch so ein kleiner Vorreiter für das heutige Tennis ist, was wir kennen, und dass er einfach eine unfassbare Ausstrahlung hatte, die am Ende dafür gesorgt hat, dass er eine Karriere hatte, wo heute jeder drüber nachdenkt und sich denkt, Gustavo Kuerten, ja, der war super, der hat die French Open gewonnen damals, der hat das Herz in den Sand gemalt, der hat diese ganz großen Dramen bei den French Open gehabt und der hat natürlich dann auch diese Verletzungshistorie gehabt, die ihn dann das Karriereende quasi beschert hat. Das ist so der Spieler, an den ich dann zurückdenke, und er war, wie gesagt, er war über Jahre einer meiner Lieblingsspieler.
Ja, das Erstaunliche an ihm, oder das, was natürlich auch seine Wahrnehmung geprägt hat, er ist nicht über den Seiteneingang gekommen. Er ist die ganz, ganz große Showtreppe runter damals, obwohl er eben wirklich Er war im Jahr zuvor oder in den beiden Jahren zuvor ins Tennis gekommen. Es gab gewisse Hoffnung für ihn, aber ich glaube, es hat niemand erwartet, dass er diese Karriere hinlegen würde. Er strauchelt auch durchaus im Jahr 97 und ein Teil der Legende. Er fliegt zurück nach Brasilien, nachdem er sich schwer tut in Europa. In der Sandplatzsaison gewinnt dort ein eher kleines Challenger in Curitiba und dann springt er eben wirklich vom Hinterhof direkt auf die große Bühne. Und das war, was ihn damals eben so auszeichnete. Und er machte es ja dann eben bei den French Open 97 nicht nur so, indem er irgendwie Glück hatte und die Auslosung zerfiel und er hat irgendwie die Nummern 73 bis 120 besiegt, sondern hat er fast alle großen Namen damals nacheinander geschlagen. Und das hat so ein bisschen die Legende wachsen lassen. Und ich glaube, unter Legende hat er teilweise ein bisschen gelitten, aber sie hat ihn auch durch die ganze Karriere getragen, weil er sie eben auch noch ausfüllen konnte mit seiner Persönlichkeit.
Und heute, glaube ich, gefällt ihm das ganz gut, dass er als Legende gesehen wird. Also 2018 bei den ATP World Tour Finals, das, glaube ich, hat ihm schon sehr gut getan. Diese Liebe, die ihm dann auch zuteil wurde von den Spielerinnen, von den Spielern, beziehungsweise dann auch von den Zuschauern damals. Du hast es gesagt, er hat in der Karriere vielleicht das nicht immer so richtig gut gehabt. Aber wir müssen darüber sprechen, dass die Karriere vorher gar nicht so spektakulär war. Und die Geburt von Gustavo Kuerten, wenn man es so pathetisch nimmt, ist, wie gesagt, dieses Challenger in Curitiba und danach als 66. der Weltrangliste dann nach Roland-Garros zu kommen. 26. Mai 97 startet er es damals. Er besiegte in der ersten Runde Slava Dosedel aus Tschechien in 3 Sätzen. Dann gegen Jonas Björkman, was damals schon als kleine Überraschung gesehen worden ist, weil Jonas Björkman nicht nur auf schnellen Plätzen zurechtkam, sondern auch ganz ordentlich auf Sand spielen konnte. Und dann aber die dritte Runde. Und das ist die dritte Runde, die mir damals auch Gustavo Kuerten ins Blickfeld gebracht hat, gegen Thomas Muster, der 95 bei den French Open gewonnen hatte, der einer der größten Sandplatzspezialisten überhaupt war, der absolute Grinder auf dem Sand. Und den konnte Gustavo Kuerten in 5 Sätzen besiegen. Danach gegen Andrei Medvedev in 5 Sätzen. Danach gegen Jewgeni Kafelnikow in 5 Sätzen. Er hat in 6 Tagen damals 3 Weltklasse-Spieler jeweils in 5 Sätzen besiegt und hat damals ja so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass in Paris ihm die Menschen, und Paris ist ein schwieriges Pflaster, dass ihm die Menschen zu Füßen lagen damals.
Ja, das hat vielleicht nur noch Federer auf der Herrenseite in den darauf folgenden Jahren hingelegt, dass ihm so eine bedingungslose Liebe entgegengebracht wurde. Und dieses Mustermatch, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Schlüssel zu allem. Das ist auch, wo andere Menschen aus seinem Leben, die uns dann eben auch durch die Karriere mit begleitet haben, in den Mittelpunkt traten. Denn er lag in diesem Match schon im 5. Satz hinten. Und dann gibt es diese berühmte Szene, wo ihm sein Bruder Rafa, der sein großer Bruder ist und der so ein bisschen sein Papa-Ersatz war, nachdem sein Papa gestorben ist, relativ früh, ihm eben zuruft, nein, er ist schon so weit gekommen und er muss jetzt wirklich nicht aufgeben, denn Kuerten hat damals sehr, sehr vor sich hingegrummelt und der große Bruder rief ihm zu, in dem Mensch lernen wir auch so richtig Larry Passos kennen, seinen, ja, strengen wie erstaunlichen Trainer, der er später noch Tamira Paschek betreut hat und der, auch damals eine große Rolle eingenommen hat. Und die lernen wir so ein bisschen alle in diesem Match kennen, die Hauptdarsteller in der Karriere von, ich glaube, seine Mutter sitzt damals auch sogar auf der Tribüne, die auch eine große Rolle gespielt hat. Die lernen wir alle kennen während dieses Matches. Und trotzdem konnte man damals erwarten, hey, das ist so ein bisschen so ein erstaunlicher Erfolg gegen den ganz großen Namen. Aber bedeuten muss es eigentlich nichts. Und dann geht er eben wirklich hin, besiegt die eher langweilig geltenden Medvedev und Kafelnikow, während er dort eben in seinem, ja, man kann fast sagen, in seinem Surfer-Outfit mit seinen langen Haaren auf der anderen Seite rumturnt und eben diese beiden vermeintlichen Langeweiler besiegt. Und damit hat er dann eben wirklich endgültig die Herzen in Paris nicht nur auf seine Seite gezogen, sondern einfach für immer gebunkert.
Und er spielte damals auch ein anderes Sandplatztennis als die anderen Spieler. Ich kann mich erinnern, dass an das Match gegen Muster, dass ich immer wieder fasziniert war von der Art und Weise, wie Kuerten seine Punkte vorbereitet hat, dass er über eine starke Rückhand ging, dass er gerne mal Rückhand-Crosswinner gebracht hat, dass er aber auch mit der Rückhand vorbereiten konnte und dann mit knallharten Vorhand-Winnern abschließen konnte. Das war zu dem Zeitpunkt auf Sandplätzen so noch nicht gesehen. Man hatte damals die Spieler gesehen, wie Thomas Muster, wie auch Sergi Bruguera im Finale, die gearbeitet haben auf dem Sand, die jeden Ball ausgebuddelt haben, die auf ihre Chance gewartet haben, um dann irgendwann abzuschließen, aber die erstmal geduldig gespielt haben. Kuerten ist immer, immer draufgegangen und hat versucht, die Punkte etwas abzukürzen und hat versucht, an der Grundlinie, direkt an der Grundlinie stehend, dann die Initiative zu ergreifen. Und das war etwas, was mich damals wirklich fasziniert hat bei diesem 97er Turnier Roland Garros.
Ja, er war wirklich so ein bisschen ein Vorbote. Das hing, glaube ich, einerseits damit zusammen, dass seine Abwehrarbeit einfach nicht so gut war, wie von anderen Sandplatzexperten. Das ist ja so ein bisschen was Passos auch immer aufgegriffen hat, dass er erst lernen musste, in der Abwehr wirklich auf hohem Niveau zu arbeiten. Und das ist ja einfach Arbeit. Das ist so ein bisschen der dreckige Teil des Tennis. Und alle absoluten Spitzenspieler heute, die wirklich das Tennis mit dominiert haben auf beiden Seiten, sind einfach sehr gut in der Abwehr. Und das war Kuerten damals in der Form nicht. Und das andere, warum er eben auch so ein bisschen so einen Platz in der Tennishistorie hat, weil er damals einer der ersten Spieler war, der in der, ja, der diese Polyester-Strings, diese Saiten wirklich, ich glaube, es war damals die Marke Luxilon, benutzt hat und dadurch eben auch in der Lage war, von der Grundlinie nicht nur Abwehrarbeit zu leisten und dort alles auszugraben, sondern von der Grundlinie wirklich in der Form physisch zu dominieren, obwohl er eigentlich ein schmächtiger Typ war. Aber seine Technik zusammen mit diesen Seiten hat halt einfach dazu geführt, dass er in der Lage war, diese Rallyes zu wenden. Und dass er damit wirklich auch ein Kontrast war zu dieser spanischen Abwehrschule im Sandplatztennis. Und weswegen er ja dann natürlich auch nachher dieses Spiel auf andere Belege mitnehmen konnte. Er war ja abseits des Sand ein sehr kompetenter Spieler. Das lag daran, dass er eben nicht dieses klassische Sandplatztennis gespielt hat. Und bleiben wird immer die Rückhand, weil sie einhändig war, weil er damit in der Lage war, diese Crossbälle zu generieren. Aber die beiden Schläge, die es ihm vielleicht am Ende alles gebracht haben, waren A, der Aufschlag. Der erste Aufschlag war sehr, sehr gut. Es war einer der besseren im Tennis, würde ich behaupten. Und andererseits die Vorhand, die manchmal ein bisschen eigen aussah, aber eben sehr effektiv sein konnte.
97 hatte er diese French Open gewonnen und danach ging es so ein bisschen, ich möchte nicht sagen abwärts, aber er hatte so seine Probleme. Er hat dann in Kanada, hat er nochmal auf dem Hartplatz, hat das Finale erreicht, nachdem er unter anderem Michael Chang besiegt hatte, hat er im Finale gegen Chris Woodruff verloren, dann in Cincinnati nochmal das Viertelfinale erreicht. Aber so der ganz große Erfolg, der wollte dann nicht so richtig kommen. Er hat dann die US Open, dritte Runde, hat er gegen Jonas Björkman dann nochmal verloren. Jonas Björkman, das weiß ich noch, hat ihn damals relativ klar auseinandergenommen. Hatte auch vorher Long Island mal gegen Mark-Kevin Göllner verloren. Also er hatte dann schon auch immer noch mal Niederlagen dabei, die eher unverständlich waren. Auch das Jahr 98 war nicht wirklich gut. Er ist bei den French Open dann zum Beispiel, und das war eine große, große Überraschung damals, ist er bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden 1998. Und damit hatte niemand gerechnet, gegen Marat Safin damals in 5 Sätzen. Und auch das war damals ein Spiel, da war Marat Safins Durchbruch quasi. Und das war ein Spiel von zwei absoluten Showtypen damals im Tennis.
Ja, wobei Safin wirklich damals noch fast unbekannt war. War die Nummer 116 der Welt. Würde dann natürlich später auf seine eigene Art und Weise so einen Wunderlauf hinlegen und im Tennis seinen Stempel aufdrücken. Trotzdem war es damals total überraschend, wie Kürten das verloren hat. Und vor allem, weil Kürten dann ja auch in den Folgejahren eigentlich sehr konstant auf dem Sand gewesen ist. Und das hat ihn immer so ein bisschen durch seine Saisons getragen, dass er sich darauf verlassen konnte. Auf dem Sand würde er gute, konstante Resultate hinlegen. Aber 98 war definitiv das Jahr der Regression. Aber vielleicht war es das auch nicht. Vielleicht war 97 einfach ein Sprung, der wesentlich höher war, als was seine Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt waren. Und er brauchte bis 99, 2000, 2001, um an das ranzukommen, was in ihm steckte. Das ist auch möglich, denke ich. Und dass sein wahres Level vielleicht eben nicht die French Open 97 waren, sondern eigentlich alles andere um das Turnier rum. Und das war jemand, der vielleicht eher zwischen Platz 10 und Platz 40 zu Hause war, als dass er jetzt ein Grand-Slam-Sieger war. Aber er wird das Turnier gerne als Bonus eingesteckt haben. Und er hat dann erst später in der Karriere bewiesen, dass er nun in keinster Weise eine Eintagsfliege war.
1999 war ein richtig gutes Jahr auch für Gustavo Kürten. Er erreichte 3 Viertelfinals bei Grand-Slam-Turnieren. Unter anderem war er der erste Brasilianer seit Thomas Koch 1972, der das Viertelfinale bei einem Wimbledon-Turnier erreicht hatte. Damals unterlag er Andre Agassi in 3 Sätzen, hatte aber vorher dann unter anderem Nenad Simonic besiegt im Finale, in der dritten Runde im Einzel. Nenad Simonic, der heute noch im Doppel unterwegs ist. David Prinusil hatte er damals besiegt, Chris Wilkinson aus Großbritannien. Damals hatte er auch das Viertelfinale in Roland Garros erreicht, damals auch in 3 Sätzen ganz klar gegen Andre Medvedev verloren. Das war das Jahr, wo Medvedev ins Finale gegen Agassi gekommen war, oder?
Genau, ja. Und Medvedev und Kafelnikov sind 2 Spieler, die Kürten immer wieder begleitet haben und natürlich so ein bisschen als die Antidote galten, als so ein bisschen, wir sprachen es gerade schon an, als die Langeweiler gegen den Mann mit der Ausstrahlung.
Er hatte vorher das Rome Masters gewonnen in Rom, hatte im Finale gegen Patrick Rafter gewonnen in 3 Sätzen damals. Alex Koretscher hatte der damals schon besiegt. Auf jeden Fall 99 war schon so ein Jahr, wo man sagen kann, das war ein richtig gutes Jahr. Hatte bei den US Open dann nochmal das Viertelfinale erreicht gegen Cedric Pioline, damals in 4 ganz knappen Sätzen verloren, wo er den dritten und vierten, oder wo er die Sätze 2, 3 und 4 jeweils im Tiebreak verloren hatte, mit 8-6, mit 16-14 und mit 10-8 war ein ganz, ganz, ganz enges Match damals. Und 2000 ging es dann quasi richtig los für Gustavo Kürten. 2000 gewann er nämlich nochmal die French Open. Vorher hatte er im Finale von Rom gegen Magnus Norman in 4 Sätzen verloren, aber er konnte Revanche nehmen. Er gewann danach Hamburg kurz vor dem Turnier in Paris. Damals war Hamburg noch Vorbereitungsturnier auf das auf die French Open. Er hatte gegen Marat Safin gewonnen in 5 Sätzen, 7-6 im 5. Satz. Und dann ging es zu den French Open Und dort konnte er im Finale Magnus Norman besiegen, nachdem er seinen 11. Matchball verwertet hatte. 6-2, 6-3, 2-6, 7-6. Vorher hatte er Juan Carlos Ferrero und Jevgeny Kafelnikov jeweils in 5 Sätzen besiegt. Nicolas Lapenti hatte er besiegt, Michael Chang hatte er besiegt und war 2000 ja quasi der Dominator dann bei diesen French Open, weil das war eine überragende Leistung dann nochmal von ihm. Und da war es nämlich so, ab der ersten Runde hatte er die bedingungslose Liebe der Zuschauer. Er hatte fast jedes Spiel auf dem Center Court und er genoss das auch sehr.
Ja, war der beste Sandplatzspieler der Welt. Keine Frage für mich. Es war natürlich nicht so ein riesiger Abstand wie heute zwischen Rafael Nadal und nicht nur heute, im letzten anderthalb Jahrzehnten, zwischen Rafael Nadal und jedem anderen war. Aber er war derjenige, den es zu schlagen galt, auch wenn es eben möglich war, ihn zu besiegen. Aber es war trotzdem eben eine Geschichte, wo er der Mittelpunkt der Sandplatzsaison war. Und es war eine überragende Sandplatzsaison. Wenn man Monte Carlo rausnimmt, wo er früh raus ist, hat er einfach überragendes Tennis gespielt. Er hat dabei dann eben ja wirklich auch die besten Namen besiegt. Sein Sieg in Rom war damals schon ziemlich spektakulär. Dann dieses Turnier in Hamburg, da werden sich vielleicht auch viele noch an das Finale erinnern gegen Safin, was er da gewonnen hat, eben mit 7-6 im 5. Satz. Und das war schon ein Safin, der dann auf dem Weg nach oben war. Ein Safin, der schon ganz klar an der Weltspitze nicht nur kratzte, sondern kurz vor dem Sprung da rein war. Und dann eben die French Open. Und da hat dann ja auch wieder der Sieg gegen Kafelnikov. Ich glaube, er hat bei jedem seiner French Open Titel Kafelnikov im Viertelfinale besiegt. Also wenn es darauf ankam, dann hat er gegen ihn gewinnen können. Und Juan Carlos Ferrero war damals schon so ein bisschen der Vorbote für die nächste Welle an Sandplatztennis. Und Magnus Norman spielte damals so ein bisschen die Saison seines Lebens. Und er besiegte ihn. Und ja, du hast angesprochen, damals war er definitiv der Held von Paris.
Ja, wie gesagt, er brauchte 11 Matchbälle, um Magnus Norman zu besiegen, der damals, du hast es gesagt, die Saison seines Lebens gespielt hatte, zu dem Zeitpunkt die Nummer 3 der Weltrangliste war, der Schwede damals, der in den letzten Jahren dann auch noch der Trainer von Stan Wawrinka war und Stan Wawrinka unter anderem betreut hat bei dessen French Open Sieg. Wimbledon war dann zu vernachlässigen, da verlor er unter anderem in der dritten Runde gegen Alexander Popp. Alexander Popp, der quasi immer nur ein richtig gutes Turnier hatte und das war Wimbledon. Er hatte dann noch gute Erfolge, als er in Cincinnati das Halbfinale erreicht hatte, dort damals gegen Tim Henman ganz knapp ausgeschieden war. In Indianapolis gewann er das Turnier, dann damals gegen Marat Safin 7-6 im dritten Satz. Damals gab es nur Best of Three. Das waren aber nicht die einzigen Höhepunkte von Gustavo Kuerten damals im Jahr 2000. Er wurde nämlich auch Ende 2000 die Nummer 1 der Weltrangliste. Er gewann den Masters Cup damals, als er im Halbfinale und Finale hintereinander Pete Sampras und Andre Agassi besiegen konnte. In der Vorrunde hatte er gegen Agassi noch verloren, hatte gegen Jevgeny Kafelnikov und Magnus Norman in der Gruppe gewonnen und gegen Agassi dann verloren, musste im Halbfinale dann gegen Pete Sampras ran, gewann gegen den mit 6-7, 6-3, 6-4 und gewann dann in 3 Sätzen gegen Andre Agassi. Ich habe mir das Spiel letztens, das gibt es auf ATP, auf Tennis TV gibt es das in voller Länge, habe ich mir tatsächlich nochmal in voller Länge angeschaut. Er hat damals Andre Agassi sauber zerlegt, in seine Einzelteile verpackt und weggeschickt. Und vorher hatte er gegen Sampras schon gewonnen. Und du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, das war so ein bisschen das Ende des Surf-and-Volley-Tennis damals, als er Pete Sampras 2000 in Lissabon während der Expo beim Masters Cup, dem Äquivalent von den heutigen ATP World Tour Finals, besiegen konnte.
Ja, das so in der Tennishistorie wird das Turnier so eingeordnet. Natürlich A, als dasjenige, wo Kuerten die Nummer 1 übernehmen konnte. Und er befand sich ja damals in einem Kampf mit Marat Safin um die Nummer 1. Und Safin ging als Favorit rein, zumindest als Favorit, um die Nummer 1 sich zu holen zum Jahresende. Am Ende war es dann Kuerten. Und es war Kuerten, weil er eben diese beiden überragenden Matches im Halbfinale und Finale spielt. Und dieses Halbfinale gegen Sampras, was, glaube ich, sein einziger Sieg war gegen Sampras, das gilt wirklich so ein bisschen. Das wird häufig hochgehalten als das Ende des Surf and Volley, weil er damals eben auch aufgrund seiner Seiten, die er benutzt hat, in der Lage war, Sampras so häufig zu passieren. Es ist natürlich noch nicht, wie man es dann später von einem Rafael Nadal gesehen hat oder von einem Novak Djokovic gesehen hat, wo er heute eben wirklich so viel A, B, den Spin und B, die Seiten kommt und Tennis sich total verändert hat, aber es war so ein bisschen ein Blick oder es war so ein Übergang zwischen Sampras' Dominanz in den 90er Jahren und auch bei dem, was wir heute World Tour Finals nennen, war er ja häufig derjenige, der als Favorit da reingehen musste und dem, was wir dann später kennenlernten, eben dieser Grundliniendominanz, Spielern, die in der Lage sind, sehr, sehr viele Bälle noch zurückzubringen und aber eben nicht nur zurückzuspielen, sondern direkt von der Defensive in die Offensive zu wechseln. Und das sieht man in diesem Match so ein bisschen wirklich, das wird so, ja, so auf prominenter Bühne dort vorgeführt, was wir dann später einfach kennenlernen. Und der Sieg gegen Agassi, der war ein anderer, weil Agassi natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp als Sampras war, aber es war eines der überragenden Matches in der Karriere von Gustavo Kuerten. Und da greifen wir dann nochmal auf, was ich am Anfang sagte, er war außerhalb der French Open eigentlich viel erfolgreicher, als man das vielleicht von ihm in Erinnerung haben mag, weil er einfach diesen ersten Aufschlag hatte, weil er die Vorhand hatte, weil er im Endeffekt ein relativ kompletter Spieler war, auch wenn von ihm ein oder zwei Schläge in Erinnerung bleiben. Und das hat er hier gezeigt und hat damals wirklich eine totale Tennis-Begeisterung dann auch nochmal ausgelöst. Nicht nur in Brasilien, sondern generell einfach, weil er der große Styler des Tennis, die Nummer eins wurde und dabei dann auch noch Sampras und Agassi besiegte. Und damals dachten viele, okay, er und Safin und damals kamen ja noch einige andere eben durch. Das wäre so ein bisschen die neue, ganz große Generation des Tennis. Das kam dann nicht so, weil dann eben das eher so eine Übergangsphase hin zu Federer und Nadal war. Aber es ist ein Event, glaube ich, der in Erinnerung bleiben wird, A, auf einem Meta-Level, weil dort eben so ein bisschen das Ende des Surf and Volley kam und andererseits, weil es einer der ganz großen Höhepunkte von Gustavo Kuerten war.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ende 2000 bzw. Anfang 2001 fingen aber so langsam die Verletzungssorgen von Gustavo Kuerten an. Er konnte zwar die komplette Sandplatzsaison dann nochmal mitspielen, aber man merkte schon, er musste sich zwischendurch immer etwas größere Pausen lassen. Aber 2000 hatte er nochmal eine ganz, ganz, ganz dominante Saison. Unter anderem hatte er im Frühling schon angefangen, auf dieser Südamerika-Mittelamerika-Tour zu gewinnen. Hatte damals das Turnier in Buenos Aires gewonnen, hatte dann auch in Acapulco gewonnen. Unter anderem alles immer gegen Sandplatzspezialisten, gegen die absoluten Sandplatzspezialisten. Hatte vorher bei den Australian Open in 5 Sätzen gegen Greg Rusedski verloren, was damals als große Überraschung galt. Aber danach, die Sandplatzsaison nahm wieder ihren Lauf. Verlor dann in Indian Wells in der 3. Runde, dann auch bei Miami in der 2. Runde. Aber dann kam Monte Carlo. Gewann er im Finale gegen damals die große Überraschung Hisham Arazi aus Marokko. In 3 Sätzen hatte vorher Tommy Haas unter anderem besiegt, Guillermo Correa besiegt, Fernando Vicente besiegt. Dann kam Rom, da kam er ins Finale, verlor dort in 5 Sätzen gegen Juan Carlos Ferrero, wo er vorher Alex Correa unter anderem besiegt hatte. Alex Correa, der sein Gegner dann auch beim Turnier in Roland Garros war, wo er den 3. Titel gewonnen hatte, wo er in 4 Sätzen damals gegen Alex Correa gewonnen hatte. Im Viertelfinale, du hast es eben schon gesagt, hatte er zum 3. Mal gegen Jevgeny Kafelnikov gewonnen, diesmal in 4 Sätzen, hatte Guillermo Correa in der ersten Runde besiegt und hat damals vielleicht das perfekte Turnier gespielt, weil er nur ein 5-Satz-Match hatte gegen Michael Russell im Achtelfinale, wo er die ersten 2 Sätze verloren hatte. Aber ansonsten war an ihm kaum zu rütteln damals bei diesem Turnier 2001 und es gipfelte darin, dass er den Matchball gegen Alex Correa damals verwandelte, 6-0 im 4. Satz, dann ein großes Herz in den Sand von Roland Garros, von Philippe Chaudrier malte und sich hineinlegte und sich feiern ließ. Das ist eins der großen Bilder, die Karriere von Gustavo Kuerten begleiten und es wurde Anfang Juni 2001 in den Sand von Roland Garros gemalt.
Und wer kann das schon? Sein eigenes Karrierebild malen und damit eben auch das Bild prägen, was von ihm bleiben wird. Er hat selber geschafft Und er hätte in diesem Turnier früher ausscheiden können gegen Michael Russell, der den schönen Spitznamen Iron Mike hatte. Nicht nur, weil er gern gepumpt hat, sondern weil er eben wirklich derjenige war, der ganz zäh weggearbeitet werden muss. Und der die ganze Karriere davon gelebt hat, dieses Match fast gegen Kürten gewonnen zu haben. Aber davon kommt Kürten dann eben zurück und spielt drei überragende Matches nacheinander gegen Kafelnikov, Ferrero und Kuretia. Gewinnt die alle und setzt sich wirklich eben so ein bisschen dieses Tennisdenkmal. Und er hat damals nicht gedacht, dass er weitere French Open gewinnen würde und dass er vielleicht eben mit 5, 6 French Open davongehen würde. Und hat er ein Bild für die Tennisgeschichte geschaffen und nicht eben nur für seine eigene, sondern eines, was auch in den Jahren danach immer wieder aufgegriffen wurde, eines, was bleiben wird.
Das wird auf jeden Fall bleiben. Es ist das große Bild, was mit seiner Karriere verbunden wird und jeder, den du auf Gustavo Kürten ansprichst und der ein bisschen was vom Tennis verfolgt hat und um die Jahrtausendwende, der sagt, ja, es ist das Herz damals in Roland Garros. Und wir haben gesagt, Paris, die Franzosen, die sind ein schwieriges Publikum. Wenn sie dich nicht mögen, dann zeigen sie dir das auch sehr, sehr deutlich. Aber wenn sie dich mögen, zeigen sie das noch deutlicher. Und sie haben damals ihm die bedingungslose Liebe quasi geliefert. Sie waren der Golden Retriever von Gustavo Kürten.
Und das Erstaunliche ist, wahrscheinlich denken ganz viele, dass dieses Herz eben 97 kam, ja, nach seinem allerersten Titel, aber es kam eben später und er war ja eben zu dem Zeitpunkt wirklich der Held von Paris und wahrscheinlich hat es auf Herrenseite nur noch Federer in den Jahren darauf so abbekommen, denn Nadal wurde zwischendurch kritisch gesehen, Djokovic galt, glaube ich, zwischendrin so ein bisschen als der Roboter, obwohl ihm natürlich dann auch viel Liebe entgegengebracht wurde nach diesem dramatischen Finale gegen Stan Wawrinka, aber die beiden mussten sich das erst hart erarbeiten, Federer und Kürten sogar noch viel früher als Federer, einfach weil er direkt den Titel gewonnen hat. Das waren so ein bisschen die beiden Herrenhelden von Paris.
Das Jahr 2001 war insgesamt noch ein sehr, sehr gutes. Er erreichte damals unter anderem noch das Viertelfinale bei den US Open, verlor damals gegen Jewgeni Kafelnikov, als er vorher gegen Max Mirny, gegen den Aufschlag gewaltigen Max Mirny, der jetzt Ende des Jahres seine Karriere beendet hat, einen 0-2 Satzrückstand aufgeholt hat, indem man den dritten und den vierten Satz einfach in den Tiebreaks gewonnen hatte und im fünften dann mit 6-2 gewonnen hatte. Er hatte vorher noch Indianapolis verloren im Finale gegen Patrick Rafter, hatte Cincinnati gewonnen im Finale gegen Patrick Rafter. Rafter damals auf der Höhe seines Könnens auf Hartplätzen. Der hat damals dann ja auch die US Open gewonnen. Er war im Masters Cup noch mit dabei. Er hatte dann aber alle drei seine Matches oder seine drei Matches im Round-Robin-Format verloren gegen Kafelnikov, gegen Ivanisevic und gegen Juan Carlos Ferrero. Wir müssen einmal gerade noch darüber sprechen, dass 2001 so ein bisschen das Jahr der Cinderella-Stories war. French Open Gustavo Kürten, Wimbledon Goran Ivanisevic und bei den US Open der damals sehr, sehr beliebte Patrick Rafter, die Turniere gewonnen hatten. Das war aus Herrensicht in dieser Übergangsphase, wie wir es bezeichnet haben, das fast perfekte Jahr für Grand-Slam-Turniere.
Ja, und eins, das auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich denke, alles Titel, an die sich viele erinnern können, die auch wegen der Protagonisten wahrscheinlich, wenn man drüber nachdenkt, ist Ivanisevic der Titel schlechthin, weil es in Wimbledon passierte, weil er eben wirklich so häufig vorher gescheitert war, aber es waren die drei Herren damals vielleicht mit der größten Ausstrahlung unter den Spitzenspielern. Okay, Agassi darf man nie vergessen. Und die gewinnen die Titel.
Agassi hatte die Australian Open gewonnen.
Stimmt. Hatte ich gerade noch überlegt. War das, wo er sie, ja. Und es gab keinen überragenden Spieler in dem Jahr. Darum hat sich Kürten ja auch das ganze Jahr als Nummer 1 gehalten, obwohl er gute, aber eben keine herausragenden Resultate hatte. Er musste es dann ganz am Ende erst abgeben beim Masters Cup, was dann aber eben auch mit seinen Verletzungen zusammenhing. Und es ist sicherlich eines, was wir behalten können und vielleicht auch eine gute Erinnerung, dass wir im Tennis nicht immer nur Dominanz brauchen. Ich glaube, viele haben diese Jahre der Dominanz von Federer, Nadal und Murray und Djokovic genossen, aber manchmal kommen die besten Tennisjahre vielleicht, wenn in ganz andere Geschichten passieren.
2002 war es nämlich so ein bisschen mit der Herrlichkeit vorbei. Er gewann zwar in Costa de Sauipi in Brasilien nochmal ein Turnier, aber das war schon das Jahr, wo die ersten Verletzungen aufkamen. Er konnte wenig spielen in dem Jahr, hatte bei den Australian Open in der ersten Runde gegen Julien Boutet verloren, damals in 5 Sätzen, hatte danach auch nicht richtig Schwung aufnehmen können. Auf Mallorca im Viertelfinale gegen Gaston Gaudio verloren. Zweite Runde in Rom gegen Albert Montagnes damals verloren. Hamburg Viertelfinale gegen den blutjungen Roger Federer zu dem Zeitpunkt 2002 in Roland Garros im Achtelfinale, damals gegen Albert Costa ausgeschieden, Stuttgart auf Sand gegen Lars Burgsmüller ausgeschieden. Das war dann das Jahr, wo so langsam der Abstieg von Gustavo Kürten dann ankam und beziehungsweise wo er seinen Anfang nahm. Er kam nie wieder so richtig an diese Erfolge ran. Er hat 2003 nochmal zwei Finalsiege gehabt oder zwei Turniersiege gehabt in Auckland und St. Petersburg, 2004 nochmal in Brasilien auf Sand. Ein Turniersieg Indian Wells 2003 kam er nochmal ins Finale, wo er damals gegen Leighton Hewitt verloren hatte, im Halbfinale damals in dessen quasi Vorkarrierejahr Rainer Schüttler besiegt hatte. Aber es wollte nie wieder so werden wie in den Jahren 2000 und 2001. Eine Hüftverletzung beziehungsweise eine Fehlstellung der Hüfte machte ihm damals sehr zu schaffen und führte dann ja auch zu einer Riesen-OP bei ihm.
Ja, Hüfte ist natürlich ein riesiges Thema im Tennis. Da müssen wir zu Boris Becker gucken, da müssen wir zu jemand wie Andy Murray schauen. Auch ganz andere haben Probleme damit gehabt. Und ich glaube, wir können festhalten, eigentlich diese Jahre nach 2001 hatten nur noch einen großen Höhepunkt. Und das war sein Viertelfinale bei den French Open 2004, was er auch erreichte durch einen Sieg gegen Roger Federer. Das war damals etwas, das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil Federer die anderen drei Grand Slam Turniere in dem Jahr gewonnen hat. Es waren viele, die davon ausgingen, dass Federer hier vielleicht sogar schon die French Open gewinnen würde können. Und er würde es wahrscheinlich im Nachhinein, hätte es wahrscheinlich super gern getan, weil Nadal damals noch nicht der große Rivale war, aber er verlor gegen Kürten. Und es war ein Match zum Erinnern, ganz definitiv. Kürten ist dann übrigens nach einem Viertelfinale an David Nalbandian ausgeschieden. Auch einer, über den wir gesprochen haben. Und generell ein Turnier, was bleiben wird, weil Gaudio damals im Finale gegen Correa völlig überraschend gewann. Und es war ein Turnier der Chancen. Und für Kürten war es vielleicht die letzte große Chance auf einen Grand-Slam-Titel, weil davon ab hat er primär mit seinem Körper zu tun gehabt. Und da eben vor allem mit den Hüften. Und die Hüften, es macht natürlich total Sinn, dass die gebraucht werden für die Rotation im Tennis, gerade für jemanden wie Kürten, der dann doch in der Lage war, auf der Rückhand so durchzuziehen, der sich durchaus auch stellen musste für seine Vorhand, der sich auch reinrotiert hat in seinen Aufschlag und er ist davon einfach nie wieder zurückgekommen. Und ich glaube, er selber sieht diese Zeit relativ kritisch, wie er das damals gehandelt hat. Die Details kenne ich auch nicht, wie das alles damals um die OPs gelaufen ist. Aber man kann festhalten, es war im Endeffekt, war 2001 das vorgezogene Karriereende mit diesem einen Einsprinkler, den French Open 2004, aber davon ab, klar, hat er noch Erfolge gehabt, aber eben keine mehr, die auch nur ansatzweise daran reichen konnten und es hing eigentlich alles zusammen mit den Hüften.
Er wollte 2007, 2008 nochmal so ein Comeback geben, aber auch da war es eigentlich nicht mehr möglich für ihn, dass er nochmal wettbewerbsfähiges Tennis spielen konnte. 2005 hatte er damals gegen den 138. der Weltrangliste bei den French Open David Sanchez verloren, von dem man danach dann auch nie wieder was gehört hat. Sein letztes Spiel war tatsächlich auch bei den French Open, sein erst letztes Match auf der Tour und das war damals bei den French Open in 2008 gegen Paul-Henri Mathieu, als er in drei Sätzen mit einer Wildcard ausgestattet in drei Sätzen verlor und keine Chance mehr hatte gegen den damals noch relativ jungen Paul-Henri Mathieu. Das war die Karriere von Gustavo Kürten und die bleibt vor allen Dingen natürlich in Erinnerung, weil er also ein Dominator auf dem Sand war, weil er dreimal die French Open gewonnen hat und weil er so geliebt worden ist, weil er so beliebt war. Wie gesagt, ich werde ihn immer in Erinnerung behalten, weil er damals zu meinen Lieblingsspielern zählte. Das war kurz nach dem Rücktritt von Boris Becker. Zusammen mit Patrick Rafter war er damals mein Lieblingsspieler und der hatte eine ganz große Karriere, das kann man im Nachhinein sagen. Und er ist in Würde gealtert. Und wie gesagt, wir haben ihn vor ein paar Wochen bei den ATP World Tour Finals gesehen. Und auch dort brachten ihm alle nochmal die Liebe entgegen.
Ja, er pflegt, glaube ich, auch ein ganz schönes Leben. Er taucht ja auch immer wieder in den Medien auf. Er wurde jetzt, glaube ich, eben 2017 nochmal länger porträtiert zu diesem 20-jährigen Jubiläum des French Open-Sieges. Auch alles auf YouTube zu finden. Man muss nur irgendwie Kürten French Open 1997 eingeben. Da gibt es zum Beispiel einen 20-Minüter produziert von den French Open, die ihn auch zu Hause besuchen, wo er aufgewachsen ist. Da wird so ein bisschen diese ganze Familiengeschichte erzählt. Die war damals auch hier durchaus etwas, was in Deutschland aufgegriffen wurde. Der Vater, der früh gestorben war, die Verbindung nach Deutschland rein, der Bruder, der an Kinderlähmung litt, der dann 2007 auch gestorben ist, generell diese enge Familienbande, all das ist heute noch da, all das kann auch in diesem Film gesehen werden. Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, die vier Spieler und Spielerinnen, die wir hier besprochen haben, David Nalbandian, Justine Enner, Dinara Safina und ihn, alle waren auf dem Sand sehr erfolgreich und alle waren auf unterschiedliche Art und Weise auf dem Sand erfolgreich. Und das ist ja was viele auch am Sand mögen oder warum auch viele denken, dass es gar nicht so schlecht ist, auf dem Sand aufzuwachsen, weil es ganz viele Arten gibt, um auf dem Sand Tennis zu spielen und erfolgreich Tennis zu spielen. Und alle vier haben es auf eine unterschiedliche Art und Weise gemacht und alle vier sind in Erinnerung geblieben, auch weil sie auf dem Sand erfolgreiche Matches hatten.
Und wenn ihr die Muße habt, dann schaut euch zwei Matches an. Zwei oder drei Matches von Gustavo Kürten. Einmal dieses Halbfinale damals gegen Pete Sampras beim Masters Cup. Einmal das Spiel gegen Thomas Muster 1997 bei den French Open. Das ist wirklich ganz, ganz großes Anschauungsmaterial. Und vielleicht dann nochmal das Finale von 2000 oder 2001. Oder?
Oh, ja. Entschuldigung, ich dachte, du würdest noch weiter reden. Nein, ich würde zustimmen. Und es ist ein Tennis. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt, sagen wir, Tennis aus den 70ern oder 80ern guckt und denkt einfach, puh, dieser Ball braucht aber sehr lange, um dieses Netz hier zu überqueren. Und meine Güte, sind die langsam. Das ist Tennis, wie wir es heute kennen. Und Tennis eben mit sehr viel Ausstrahlung und mit sehr viel Flair und mit einem Publikum, das mitgeht und mit Gegnern, die Spaß dran haben. Und von daher, das lässt sich heute noch sehr, sehr gut anschauen.
Ja, absolut. Das waren unsere vier Vorstellungen von Spielern und Spielerinnen, die vor 20, 15, 10 Jahren einen Unterschied damals gemacht haben und die ihr Tennis auf die eine oder andere Weise zwischendurch beherrschten. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir machen das sicherlich nochmal wieder mit anderen Spielerinnen und Spielern. Wenn ihr sagt, okay, den Spieler, die Spielerin möchte ich dann nochmal von euch porträtiert haben, dann gebt uns Bescheid. Darüber freuen wir uns dann auch. Zum Beispiel ist während der Zeit von Indian Wells und Miami immer ein bisschen Zeit für solche Späße. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das ist für uns die schönste Werbung und wir hören uns im neuen Jahr erstens mit dem Hopman Cup wieder, mit den Turnieren und dann ab dem 13. Januar auch mit den Australian Open, mit unserem Daily Down Under. Und dann werden wir euch von vor Ort berichten, wie das Turnier, wie das erste Grand Slam Turnier 2019 läuft. Wir wünschen euch erstmal noch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im neuen Jahr wieder in alter Frische. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.